Ich hatte nie besonders viel Glück. Schon als kleines Kind schien sich das Schicksal gegen mich verschworen zu haben. Als ich 5 Jahre alt war, fiel ich in einen offenen Brunnenschacht während eines Familienpicknicks. Niemand hatte gesehen, wie ich verschwunden war. Es dauerte fast eine Stunde, bis mein Vater meinen Schrei hörte und mich mit zerkratzten Armen und zitternden Beinen aus der Kälte zog. Mit 12 brach ich mir beide Arme, weil ich überzeugt war, fliegen zu können. Ich sprang vom Dach unserer Garage mit ausgebreiteten Armen, geschmückt mit selbstgebastelten Pappflügeln. Der Aufprall war hart, die Schmerzen real, und der Spott meiner Mitschüler hielt wochenlang an. Mit 16 baute ich mein erstes Auto zu Schrott, nur einen Tag nach dem Bestehen der Führerscheinprüfung. Ich hatte mein Erspartes in diesen rostigen Toyota investiert, doch der Wagen hielt genau 24 Stunden durch. Der Unfall war nicht schlimm, aber das war das Ende meines Autos, meines Stolzes und meines kurzlebigen Ruhms. Und dann kam mein 21. Geburtstag. Innerhalb einer Woche verlor ich meine Wohnung, die Miete war überfällig und mein Vermieter hatte keine Geduld mehr. Meine Freundin verließ mich, als sie merkte, dass ich kein Geld mehr hatte und keine Perspektive. Und schließlich verlor ich auch noch mein Stipendium, weil ich die Studiengebühren nicht mehr aufbringen konnte. Ich schlief 3 Wochen lang in meinem Honda Civic. Ich wachte jeden Morgen mit Rückenschmerzen auf, aß trockene Cracker und trank abgestandene Cola. Ich roch wie ein nasser Hund und fühlte mich wie ein gebrochener Mann. Dann sah ich das Schild. Hilfe gesucht, stand da, mit weißer Kreide auf das staubige Fenster eines alten Restaurants geschrieben, Ravenwoods Fine Dining. Es war keine Leuchtreklame, kein modernes Design, nur ein handgeschriebener Hinweis in zittriger Schrift. Und trotzdem blieb ich stehen. Ich weiß nicht, warum gerade dieses Schild mich anzog. Vielleicht, weil ich sonst nichts mehr hatte. Vielleicht, weil ich bereit war, alles zu tun. 3 Wochen in einem Auto schlafen zu müssen, verändert etwas in einem Menschen. Es schleift den Stolz ab, den Ekel, die Vorsicht. Übrig bleibt nur noch der Wille, weiterzumachen. Egal wie. Ich trat näher heran und betrachtete das Gebäude. Es war alt, eingekeilt zwischen 2 geschlossenen Läden, ein verlassener Waschsalon mit zerschlagenen Scheiben und ein Pfandleihhaus, dessen Fenster mit Holzbrettern vernagelt waren. Das Viertel war tot. Und doch schien das Restaurant irgendwie zu leben. Ein flackerndes Licht hinter den schwarzen Scheiben, ein schwacher Duft, der durch einen Spalt unter der Tür nach außen drang, eine Mischung aus teurem Parfüm, exotischen Gewürzen und etwas metallisch Rohes. Der Geruch war seltsam, fast wie Blut. Ich schluckte trocken, zog an der massiven Holztür und sie öffnete sich überraschend leicht. Die schwere Dunkelheit verschluckte mich sofort. Für einen Moment dachte ich daran, umzukehren, einfach wieder in mein Auto zu steigen und irgendwo anders mein Glück zu versuchen. Doch dieser Gedanke war längst tot. Ich trat über die Schwelle und ließ die Tür hinter mir ins Schloss fallen. Ein leises Klick, als sich das Schloss verriegelte. Ganz von selbst. Was ich sah, war das Letzte, womit ich gerechnet hatte. Anstelle eines abgeranzten Schnellrestaurants, das ich bei dieser Fassade erwartet hatte, erstreckte sich vor mir ein elegantes, makellos gepflegtes Etablissement. Polierter Mahagoniboden, blitzend saubere weiße Tischdecken, Kerzen in silbernen Haltern. An der Decke hingen schwere Kronleuchter, deren Licht in Kristallen tanzte, obwohl es draußen längst dunkel war. Der Raum wirkte viel größer, als es das Gebäude von außen vermuten ließ. Unnatürlich groß. Ein kühler Luftzug strich mir über den Nacken. Ich roch das Parfüm erneut. Süß, betörend. Und dann kam ein Hauch von Eisen. Frisch, unverkennbar. »Willkommen«, sagte eine Stimme. Ich fuhr herum. Vor mir stand ein Mann, groß, zu groß, sicher über 2 Meter. Seine Haut war so blass, dass sie fast durchsichtig wirkte. Seine Wangen waren eingefallen, doch seine Kleidung war makellos. Ein maßgeschneiderter Anzug, vermutlich teurer als alles, was ich besaß. Er hatte kein einziges Haar am Kopf und seine Augen waren seltsam, tief, dunkel. als würde man in einen Brunnen blicken, aus dem nichts zurückkommt. Er lächelte. Und sein Lächeln war noch schlimmer, denn seine Zähne waren zu zahlreich, zu spitz, zu scharf. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte er mit einem Akzent, den ich nicht einordnen konnte. Ich starrte ihn an, bevor ich mich fing. »Ich habe das Schild gesehen. Draußen. Wegen des Jobs.« Sein Lächeln wurde breiter, noch falscher. Ich hätte längst weglaufen sollen. »Ausgezeichnet«, sagte er. »Wir haben schon lange auf jemanden wie Sie gewartet.« Dann drehte er sich um, seine Bewegung gleitend, fast schwebend, und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ohne es zu wissen, setzte ich meinen ersten Schritt hinein in etwas, das ich niemals verstehen sollte. Und so begann mein Weg in den Abgrund. In das Restaurant, das nie wirklich schloss. In die Welt, aus der niemand zurückkehrt wie zuvor. In die Küche von Ravenwoods Fine Dining. Und der Hunger war noch lange nicht gestillt. Ich folgte dem großen Mann, der sich kurz darauf als Silas vorstellte, durch die Eingangshalle des Restaurants. Jeder Schritt hallte leise auf dem glänzenden Holzfußboden wider, obwohl der Raum mit Teppichen ausgelegt war. Es war merkwürdig still hier. Keine Musik, keine Stimmen, kein Klappern von Geschirr. Nur das leise Ticken einer antiken Standuhr irgendwo in der Ferne und das kaum hörbare Kratzen meiner abgetretenen Schuhe auf dem Boden. Ich erwartete, dass gleich Gäste auftauchen würden oder wenigstens der Geruch von Essen, der in jedem Restaurant irgendwie in der Luft hing. Stattdessen war da nur diese schwer zu beschreibende Mischung aus teuren Duftstoffen, Räucherwerk und etwas Metallischem, das an rostiges Eisen oder frisches Blut erinnerte. Obwohl es draußen später Abend war, wirkte der Speisesaal hell und lebendig. Aber irgendetwas stimmte nicht. Die Proportionen waren falsch. Die Decke hing zu hoch, als könnte sie sich jederzeit weiter in die Höhe ziehen. Die Schatten der Kronleuchter an den Wänden flackerten, obwohl es keinen Luftzug gab. Und die Tische. Die Tische waren seltsam. Einige waren so groß, dass ganze Familien Platz daran gefunden hätten, andere so klein, dass man kaum ein Glas abstellen konnte. Die Stühle passten sich diesem Irrsinn an. Manche waren normale Stühle, andere waren nichts als breite gepolsterte Nester, die direkt auf dem Boden lagen. Daneben standen wiederum viel zu hohe Hocker, mit Trittleitern versehen, und Bänke, deren Polster wie für Wesen gedacht waren, die keine menschliche Form besaßen. »Wir legen großen Wert auf Komfort«, sagte Silas plötzlich, als hätte er meine Gedanken erraten. Seine Stimme war glatt wie schwarzes Glas. Ich erwiderte nichts. Wir durchquerten den Saal, vorbei an fein gedeckten Tischen, von denen keiner besetzt war. Ich sah Kerzen, die tropften, obwohl kein Feuer sie brannte. Ich sah silbernes Besteck, das in seltsamen Winkeln ruhte, und Teller, die mit dunklem Porzellan verziert waren, Muster, die sich zu bewegen schienen, wenn man zu lange hinsah. Schließlich schob Silas eine schwere Flügeltür auf und wir traten in die Küche. Sie war makellos. Edelstahl glänzte von allen Seiten, Kochgeräte summten leise und alles war perfekt organisiert. Zu perfekt. Die Messer hingen an der Wand, aber sie waren zu groß. Die Klingen waren länger als mein Unterarm und auf den Griffen waren seltsame Symbole eingeritzt. Keine japanischen Schriftzeichen oder arabische Gravuren, eher Runen, die älter wirkten als jede bekannte Sprache. Ein großer Gefrierschrank stand in der Ecke, mit mehreren schweren Vorhängeschlössern gesichert. Ein süßlicher Geruch, kalt und unangenehm, drang durch die Ritzen. Ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. »Sicherheitsmaßnahmen«, sagte Silas beiläufig. Ich nickte, obwohl ich nichts verstanden. Durch eine offene Tür auf der Rückseite der Küche gelangten wir in ein kleines Büro. Ein Mann saß dort hinter einem antiken Schreibtisch, überladen mit Papieren, einem Notizbuch aus Leder und einer alten Tischlampe, deren Licht flackerte, als wäre es lebendig. Der Mann war kräftig gebaut, etwa mittleren Alters, mit graumelierten Haaren und einem runden Gesicht. Er trug eine einfache Brille mit Drahtgestell und hatte nichts Auffälliges an sich, bis auf seine Augen. Sie waren schwarz, tiefschwarz. Keine Iris, kein Weiß. Nur pechschwarze, glänzende Kugeln, die mich musterten,
als würde er durch mich hindurchsehen. »Das ist der Bewerber, Sir«, sagte Silas, verneigte sich leicht und glitt lautlos davon, die Tür hinter sich schließend. Ich war allein mit dem Mann, den man offenbar Ravenwood nannte, der Inhaber des Restaurants, mein vielleicht künftiger Arbeitgeber. »Sie brauchen Arbeit«, sagte er. Es war keine Frage. Ich nickte. »Ja, Sir.« »Und Sie sind verzweifelt.« Wieder keine Frage. Ich senkte den Blick und antwortete leise: »Sehr.« Er lehnte sich zurück, betrachtete mich für einen Moment und sagte dann: »Die Stelle ist gut bezahlt, sehr gut. $500 pro Nacht, bar. Keine Steuern, keine Fragen.« $500. Das war mehr, als ich in einer Woche je verdient hatte. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Ich könnte mir damit ein Zimmer leisten, vielleicht sogar ein kleines Apartment. Ich könnte zur Uni zurück, mein Leben aufräumen. Aber irgendetwas war daran falsch. Es musste einen Haken geben. Was genau würde ich tun? Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. Ravenwood beugte sich leicht vor. »Bedienen, putzen, Küchenhilfe, nichts Kompliziertes.« »Und dafür so viel Geld?«, fragte ich. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Flüchtig. Falsch. Es erreichte seine Augen nicht. »Der Job hat seine Herausforderungen. Unsere Kundschaft ist besonders. Sie haben gewisse Ansprüche.« »Wie? Prominente?«, versuchte ich zu raten. Er lachte, trocken, leise, wie trockene Blätter, die über Stein kratzen. Oder so ähnlich. Dann schob er mir ein einzelnes Blatt Papier über den Schreibtisch. Dickes, vergilbtes Papier. Darauf in eleganter, altmodischer Schrift: Regeln für das Personal auswendig zu lernen. 1. Sie dürfen den Gästen niemals direkt in die Augen sehen. 2. Sie dürfen die Gäste unter keinen Umständen berühren, selbst wenn diese es verlangen. 3. Sie dürfen keinerlei Speisen oder Getränke im Restaurant zu sich nehmen. 4. Sie dürfen den Keller zu keiner Zeit betreten. 5. Sie dürfen sich niemals nach 4 Uhr und 5 Minuten morgens noch im Gebäude aufhalten. Ich las die Regeln mehrfach, als würde ich sie nicht richtig begreifen. Sie waren einfach und gleichzeitig völlig bizarr. Ich schaute auf. Ravenwood musterte mich ruhig. »Nehmen Sie die Stelle an.« Meine Vernunft schrie »Nein.« Jeder Instinkt, jeder Überlebensreflex sagte mir, dass ich aufstehen, mich bedanken und weglaufen sollte. Aber dann dachte ich an die letzte Nacht in meinem Auto, an die Kälte, den Gestank nach Schweiß, die Angst, nicht zu wissen, wo ich morgen sein würde. Und ich hörte mich sagen: »Ich nehme die Stelle an.« Ein dunkler Schatten glitt über Ravenwoods Gesicht. »Ausgezeichnet«, sagte er. Und so begann mein Dienst in einem Restaurant, das eigentlich gar nicht existieren dürfte. Ein Ort, der seine Gäste nicht von hier bekam und in dem der Hunger etwas ganz anderes bedeutete als Appetit. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen hatte, aber ich würde es sehr bald erfahren. Ich verließ Ravenwoods Büro mit einem flauen Gefühl im Magen. $500 pro Nacht, bar auf die Hand, keine Steuern, keine Fragen. Dafür sollte ich putzen, servieren, Anweisungen befolgen und ein paar merkwürdige Regeln einhalten. Es klang fast zu gut, um wahr zu sein. Oder vielleicht zu unheimlich, um nicht wahr zu sein. Silas erwartete mich bereits draußen. In seiner Hand hielt er ein frisches Uniformpaket. Eine schwarze Hose, ein makellos weißes Hemd, eine schlichte schwarze Weste. Alles in meiner exakten Größe, obwohl ich niemandem jemals meine Maße genannt hatte. »Du fängst heute an«, sagte er mit einer Stimme, die eher in meinem Kopf zu hallen schien als in der Luft. »Bitte zieh dich in der Garderobe um.« Ich wollte fragen, woher sie wussten, was mir passt, aber mein Mund blieb trocken und mein Verstand begann, sich an seltsame Umstände zu gewöhnen, wie ein Mensch, der zu lange im Dunkeln lebt und irgendwann das Flackern der Schatten ignoriert. Die Umkleide war blitzsauber mit altmodischen Spinden aus dunklem Metall. Auf meinem war bereits ein Namensschild angebracht. E. Reed stand dort. Ich berührte das Schild und es fühlte sich warm an. Lebendig. Ich zog mich um. Die Kleidung saß perfekt. Nicht zu eng, nicht zu locker. Der Stoff war weich, aber widerstandsfähig, als wäre er aus einem Material gefertigt, das ich nicht kannte. Ich betrachtete mich im Spiegel. Ich sah aus wie jemand, der in einem vornehmen Restaurant arbeitete, doch mein Gesicht sagte etwas anderes. Ich sah blass aus, nervös. Und in meinen Augen war etwas, das ich nicht benennen konnte. Ein Flackern von Vorahnung. Silas wartete bereits wieder, als ich die Umkleide verließ. Er nickte zufrieden. »Die Regeln«, begann er, als führten sie jedes Gespräch. »Du hast sie gelesen?« »Ja«, antwortete ich. »Dann wirst du dich daran halten.« Es war kein Vorschlag. Es war ein Befehl. Ich nickte. »Sie sind etwas seltsam.« »Sie sind notwendig«, sagte er ruhig. »Die Gäste hier sind speziell. Sie verlangen Respekt und Disziplin.« »Was passiert, wenn man eine Regel bricht?«, fragte ich zögernd. Sein Blick wurde scharf. »Das willst du nicht herausfinden.« Er führte mich durch das Restaurant, zeigte mir die Tische, die Bereiche, die Küche. Die Toiletten waren mit Symbolen versehen, die ich nicht zuordnen konnte, keine Herr- oder Damenschilder, sondern geometrische Zeichen, die bei längerem Hinsehen zu pulsieren schienen. Die Fliesen in den Gängen wirkten an manchen Stellen schief, und an den Wänden hingen Gemälde mit düsteren Szenen. Ein brennender Wald, ein schwarzer Himmel, ein leerer Thron aus Knochen. »Du wirst hauptsächlich Tische abräumen und die Kellner unterstützen«, erklärte Silas. »Du nimmst keine Bestellungen auf, du gehst nicht in den Keller und du bleibst niemals nach 4:05 hier. Niemals.« Ich nickte. Die Worte hallten in meinem Kopf nach wie ein Mantra, das mehr warnte als instruierte. »Warum genau soll ich den Gästen nicht in die Augen sehen?«, wagte ich zu fragen. Silas blieb stehen. Sein Gesicht wurde still, als wäre es aus Stein gemeißelt. »Weil manche von ihnen nicht möchten, dass du sie siehst. Und weil du vielleicht nicht wieder wegsehen kannst, wenn du es tust.« Ich schluckte. »Und warum darf ich sie nicht berühren?« »Berührung ist intim«, sagte er. »Für manche Wesen ist sie ein Vertrag, ein Austausch, ein Band.« Ich nickte langsam. Ich verstand es nicht, aber ich akzeptierte es. Was blieb mir anderes übrig? »Und das Essen?«, fragte ich. »Ich darf nichts probieren.« »Nichts. Nicht einmal Wasser. Was hier serviert wird, ist nicht für dich bestimmt.« Er blieb stehen und sah mich eindringlich an. »Verstehst du das? Du bist nur Beobachter, nur Helfer, kein Gast.« Ich nickte. »Ich verstehe.« Doch ich verstand gar nichts. Ich war wie jemand, der sich freiwillig in ein fremdes Land begab, ohne die Sprache zu sprechen oder die Gefahren zu kennen. Und nun hatte ich unterschrieben, mit Worten, nicht mit Tinte, und der Vertrag war bindend. Als die große Standuhr im Eingangsbereich 12-mal schlug, Mitternacht, begann mein erster Dienst. Ich stand neben Silas im Empfangsbereich, mein Herz pochte in meiner Brust wie ein Trommelschlag vor einer Hinrichtung. Draußen war es still. Kein Auto, kein Wind. Die Welt hielt den Atem an. »Sie kommen gleich«, sagte Silas leise. Ich blickte zur Tür und fragte mich, was genau durch diese Tür treten würde. Ich wusste nur eins. Ab diesem Moment war ich kein gewöhnlicher Mensch mehr. Ich war Teil von etwas Größerem, etwas Dunklerem. Etwas, das ich Ravenwoods Fine Dining nannte, und die Regeln waren mein einziger Schutz, meine einzige Hoffnung. Als die antike Uhr in der Empfangshalle Mitternacht schlug, hörte ich sie zum ersten Mal. Die Gäste. Zuerst war es nur ein Kratzen, dann ein leises Scharren, wie Fingernägel auf Glas. Danach das gleichmäßige Klacken von etwas, das sich anhörte wie Hufe oder vielleicht Klauen auf dem Marmorfußboden. Ich stand wie erstarrt hinter dem Empfangstresen, in meiner makellosen Uniform, die plötzlich viel zu eng geworden zu sein schien. Silas, der wie immer vollkommen regungslos neben mir stand, hob den Kopf. »Sie sind pünktlich«, sagte er. Die Tür öffnete sich. Von allein. Was durch die Tür trat, war kein Mensch. Nicht einmal ansatzweise. Das Wesen war mindestens 3 Meter groß, mit einer Haut, die so schwarz war, dass sie das Licht verschluckte. Kein Schwarz, wie man es auf Stoffen kennt, sondern das Schwarz einer Leere. Poliert, wie Obsidian. Es bewegte sich auf 4 beinkrümmigen Gliedmaßen, die gegen jede bekannte Anatomie verstießen. Aus dem Oberkörper wuchsen 2 überlange Arme, deren Hände aus dutzenden zuckenden Fingern bestanden. Dort, wo ein Kopf hätte sein sollen, befand sich ein länglicher Fortsatz. Ohne Augen, ohne Nase. Nur ein langer, vertikaler Spalt, in dem unregelmäßig Reihen von spitzen, nadelartigen Zähnen aufblitzten. Ich erstarrte. Meine Beine gehorchten mir nicht mehr. Mein Herz schlug so laut, dass ich dachte, das Wesen müsse es hören. Und ich war kurz davor, ihm in die Augen zu sehen. Oder dahin, wo sie hätten sein sollen. Aber dann erinnerte ich mich an Regel Nummer 1. Ich riss meinen Blick zu Boden, starrte auf meine blank polierten Schuhe und zwang mich, ruhig zu atmen. Silas trat vor, verbeugte sich tief vor der Kreatur. »Ihr Tisch erwartet Sie, ehrenwerter Gast.« Das Wesen antwortete nicht mit Worten. Es klickte. Ein trockenes, vielstimmiges Klicken, wie das Aneinanderschlagen von Insektenbeinen. Silas schien es zu verstehen. Er führte die Kreatur zu einem großen, runden Tisch in der hinteren Ecke des Saals. Der normale Stuhl dort war entfernt worden. Stattdessen wartete ein weiches Kissenlager auf dem Boden, fast wie ein Nest. Ich zwang mich, nicht hinzusehen, nicht zu denken, nur zu funktionieren. Nach und nach trafen weitere Gäste ein. Manche betraten den Raum durch die Tür, andere anders. Ich sah Schatten, die sich plötzlich verdichteten und eine Form annahmen. Ich sah eine Gestalt, die sich aus dem Spiegelbild einer Fensterscheibe herauslöste und in den Raum trat. Ich sah Kinder, oder etwas, das wie Kinder aussah, mit flüssiger Haut, die in Wellen pulsierte, als würde Wasser unter ihrer Oberfläche zirkulieren. Ein Gast war so massig, dass er kaum durch die Tür passte. Sein Körper war kugelförmig und von einem süßlich-fauligen Geruch umgeben, der sich wie ein Film auf meine Zunge legte. Ein anderes Mal kam ein Trio gut gekleideter Herren herein, ganz in Schwarz, mit Koffern in der Hand. Sie wirkten menschlich, bis sie ihre Hüte abnahmen. Darunter kamen Hörner zum Vorschein, spiralförmig gewunden, glänzend wie geölter Knochen. Ich hielt den Blick stets gesenkt, meine Bewegungen ruhig, geübt. Ich räumte Teller ab, auf denen sich Speisen befanden, die ich nicht benennen konnte. Manche waren noch warm, manche bewegten sich. Einmal wischte ich eine Flüssigkeit auf, die bei jeder Berührung zu flüstern schien. Ich verstand kein Wort, aber die Stimme war meine eigene. Als ich beinahe mit einem Tablett an einem der Gäste anstieß, eine spinnenartige Kreatur mit dünnen Gliedmaßen und ledriger Haut, streckte sie ein Gliedmaß nach mir aus. Es sah aus wie eine Hand, bestand aber aus Schichten von papierdünner Haut, die zitterte wie Flammen. Reflexartig trat ich zurück, entschied mich für Regel Nummer 2. Berühre niemals einen Gast, selbst wenn er es will. Später bot mir Silas ein Glas an. Der Inhalt war von dunklem Rot, pulsierte leicht wie ein schlagendes Herz. Die Hausspezialität, sagte er mit seinem üblichen Tonfall, wird dem Personal gelegentlich gereicht, als Ehre. Ich lächelte schwach, verneigte mich, schüttelte dann aber den Kopf. Ich verzichte. Silas nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. Ich machte einen Fehler, als ich in der Nähe des Kellereingangs eine Servierplatte fallen ließ. Sie rutschte mir aus den Händen, rollte über den Boden und prallte gegen eine Tür. Eine Tür, in die dasselbe Symbol eingeritzt war wie auf dem Zettel mit den Regeln. Ein Kreis mit einem durchgehenden Strich, umrandet von gezackten Linien. Ich hörte Geräusche hinter der Tür. Kein Rufen, kein Maschinensummen, sondern ein Schlurfen. Ein Kratzen. Und ein leises, schmatzendes Wimmern. Ich trat instinktiv zurück, hob das Tablett wieder auf, ohne der Tür noch einmal zu nahe zu kommen. Der Rest der Nacht verging in einem Rausch. Ich roch Dinge, die ich nie wieder riechen wollte. Ich hörte Stimmen, die nicht durch Luft übertragen wurden. Ich sah Bewegungen im Augenwinkel, die verschwanden, sobald ich mich drehte. Und immer wieder die Gäste. Eine groteske Parade von Entitäten, die ich nicht begreifen konnte und doch mit Besteck aßen, als wären sie Teil unserer Welt. Um Punkt 4 Uhr begann die Reinigung. Ich half beim Abräumen, wischte Tische, stapelte schmutziges Geschirr. Niemand sprach. Kein Gast war mehr zu sehen. Der Raum war leer und doch nicht leer genug. Um 4:03 trat ich in die Umkleide, zog mich um. Mein Herz pochte noch immer unregelmäßig. Als ich die Tür zum Hinterausgang öffnete, wartete dort bereits Ravenwood. In seiner Hand 5 frisch gebügelte 100-Dollar-Scheine. Er reichte sie mir mit einem Ausdruck, der beinahe wohlwollend wirkte. »Sie haben Ihre erste Nacht überlebt«, sagte er. Ich nickte stumm, nahm das Geld und trat hinaus in die dunkle Gasse hinter dem Gebäude. Als ich meinen Honda erreichte und mich auf den Fahrersitz sinken ließ, schloss ich für einen Moment die Augen. Vielleicht war das alles nur ein Traum gewesen. Vielleicht hatte ich einfach zu lange ohne Schlaf durchgehalten. Vielleicht war ich wahnsinnig geworden. Aber das Geld in meiner Tasche war echt. Und morgen die Nacht würde ich wieder dort sein. Denn ich brauchte dieses Geld. Doch tief in mir wusste ich, dass ich gerade erst den ersten Gang eines viel zu großen Menüs gekostet hatte. Und der Hunger dieses Ortes war noch lange nicht gestillt. 3 Nächte waren vergangen, seit ich meine Arbeit bei Ravenwoods Fine Dining begonnen hatte. Und obwohl ich mich noch immer nicht an die bizarren Abläufe und noch viel weniger an die Gäste gewöhnt hatte, begann sich eine Art Routine einzuschleichen. Mit dem Geld, das ich bereits verdient hatte, konnte ich mir ein einfaches Motelzimmer leisten. Es war nichts Besonderes. Dünne Wände, ein flackerndes Badezimmerlicht und ein Bett, das bei jeder Bewegung knarrte. Aber nach 3 Wochen im Auto fühlte es sich an wie ein Palast. Ich schlief tagsüber, wachte gegen 7 Uhr abends auf, duschte, zog meine Uniform an und fuhr dann zu meinem neuen Arbeitsplatz, als wäre dies alles völlig normal. Doch in meinem Inneren war nichts mehr normal. Ich hatte begonnen, einige der Gäste wiederzuerkennen. Ein besonders schlanker, langgliedriger Gast mit zitternder Haut kam jeden Abend zur gleichen Zeit. 2 scheinbar kindliche Gestalten mit silbernen Augen, die niemals sprachen, saßen stets am gleichen kleinen Tisch und rührten in dampfenden Schalen mit Löffeln, die sich gelegentlich verbogen. Ich hatte auch eine Technik entwickelt, um keinen direkten Blickkontakt herzustellen. Ich beobachtete die Spiegelungen auf dem Boden oder konzentrierte mich auf die Tischkanten. Ich bewegte mich durch den Raum wie ein Schatten, lautlos und unauffällig, stets darauf bedacht, die Regeln zu befolgen. Und bislang hatte es funktioniert. Doch in der 4. Nacht änderte sich alles. Es begann harmlos. Ich war gerade dabei, leere Gläser abzuräumen, als etwas durch den Boden sickerte. Ja, sickerte. Eine schwarze, ölige Substanz kroch lautlos durch die Ritzen der Dielen, sammelte sich unter einem Tisch und begann dann, sich emporzuwinden. Ich hielt den Atem an. Die Flüssigkeit formte eine Gestalt. Grob humanoid, aber falsch. Die Arme zu lang, der Oberkörper zu dünn, der Hals knickte sich im rechten Winkel. Die Haut, wenn man es so nennen konnte, war glatt und schimmerte wie nasses Leder. Silas trat sofort heran, verbeugte sich tief. »Euer Tisch, geehrter Herr Daltorn, wurde vorbereitet.« Ich spürte, wie sich die Luft um mich herum veränderte. Kälter, dicker, als würde sie aus einer anderen Schicht der Realität stammen. Ich wich ein paar Schritte zurück, hielt den Blick gesenkt. »Mr. Thorn«, das war also sein Name. Er glitt in eine abgelegene Nische des Speisesaals, wo ein einzelner Tisch wartete. Kaum jemand außer Silas näherte sich dieser Ecke. Doch im Laufe des Abends bemerkte ich, dass immer wieder Speisen zu ihm gebracht wurden. Große silberne Platten gefüllt mit rohem Fleisch. Zumindest sah es so aus. Ich roch Blut. Und etwas anderes. Etwas, das in meinem Magen eine unangenehme Wärme erzeugte. Als ich in der Nähe seines Tisches einen Krug umstieß, zerbrach das Glas laut auf dem Boden. Und dann geschah es. Ich spürte seinen Blick. Oder vielmehr, ich wusste, dass er mich ansah. Ich drehte mich, nur für den Bruchteil einer Sekunde, und meine Augen trafen die seinen, oder das, was an seiner Stelle dort war, zwei schwarze, bodenlose Löcher. Kein Licht, keine Bewegung, nur Leere. Ich konnte nichts fühlen, und doch spürte ich einen Sog, der meine Gedanken erfasste wie eine Flut, die plötzlich mein Innerstes überschwemmte. Ich sah Bilder, Bruchstücke, Erinnerungen, die ich nie jemandem erzählt hatte. Wie ich in dem Brunnen lag, als ich 5 Jahre alt war. Wie ich glaubte zu ersticken, während ich in der Dunkelheit schrie. Ich fühlte wieder die Angst, das Klopfen meines kleinen Herzens. Ich roch das feuchte Moos an der Steinwand. Dann war es weg. Ich taumelte zurück, stützte mich mit einer Hand an einem Tisch ab, während mir der kalte Schweiß den Nacken hinunterlief. Die Welt drehte sich. »Du hast Regel Nummer 1 gebrochen«, sagte eine leise Stimme neben mir. Ich drehte den Kopf. Es war Clara, eine der regulären Kellnerinnen. Sie sah aus wie ein ganz normaler Mensch. Blondes Haar, grüne Augen, höfliches Lächeln. Und doch... Irgendetwas an ihr stimmte nicht. Etwas war falsch an der Art, wie sie stand. Wie sie mich ansah, als würde sie mein Inneres beobachten und nicht mein Gesicht. Sie reichte mir ein kleines Glas mit blauer Flüssigkeit. Trink das. Es wird helfen. Ich erinnerte mich an Regel Nummer 3. Niemals etwas konsumieren. Kein Essen. Kein Trinken. Clara sah meinen zögernden Blick und nickte. »Es ist kein Genussmittel. Es ist Medizin, sonst wirst du die Nacht nicht überstehen.« Ich nahm das Glas, roch daran. Es roch nach Minze und nach Metall. Verzweifelt und zitternd trank ich es in einem Zug. Sofort durchströmte mich eine Welle von Kälte. Die Schmerzen in meinem Kopf ließen nach. Die Stimmen, die ich seit dem Blick in Mr. Thorns Augen gehört hatte, ein Flüstern in einer Sprache, die ich nicht kannte, verstummten. Ich atmete schwer, stützte mich an der Wand ab.
»Was war das?« fragte ich.
»Was hat er mit mir gemacht?« Clara sah mich ruhig an. »Mr. Thorn ist ein Stammgast. Er interessiert sich für Menschen. Er liest sie.«
»Liest?«
wiederholte ich. »Deine Gedanken, deine Erinnerungen, deine Ängste, es ist sein Geschmack.« Ich schluckte. Mein Hals war trocken. »Du solltest heute Nacht besonders vorsichtig sein«, sagte sie noch. »Einmal in seinem Blick. Er vergisst nicht.« Ich nickte schwach. Zurück im Speisesaal spürte ich etwas Neues. Eine Präsenz, eine Schwere. Mr. Thorn beobachtete mich nicht mehr direkt, aber ich fühlte ihn. Wie kalte Finger, die knapp unter der Haut über mein Rückgrat glitten. Als ich am Ende der Schicht meinen Lohn entgegennahm, bemerkte ich, dass Ravenwood mich ein wenig länger ansah als sonst. »Mr. Thorn hat Interesse an Ihnen«, sagte er ruhig. »Das ist sowohl gut als auch problematisch.« Ich sagte nichts. Er reichte mir das Geld, und dann fügte er hinzu, »Manche Gäste sind Sammler. Sie hungern nicht nach Fleisch, sondern nach Erlebnissen, Emotionen und nach Menschen, die besonders schmecken.« Ich trat hinaus in die Nacht, aber der Schatten folgte mir. In meinem Zimmer fand ich eine Spur von schwarzer, öliger Flüssigkeit an der Tür. Sie war längst eingetrocknet, als hätte jemand oder etwas nur kurz reingeschaut. In der folgenden Nacht träumte ich von Mr. Thorn. Er stand über meinem Bett, flackernd, verschwommen, und er flüsterte Worte, bei denen die Luft selbst gefror. Ich wachte schweißgebadet auf, mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Ich war nicht mehr nur ein Angestellter, ich war etwas anderes geworden, etwas, das Mr. Thorn schmeckte, und er hatte Appetit auf mehr. Am fünften Abend wartete Mr. Ravenwood bereits an der Tür, als ich das Restaurant betrat. Seine dunklen Augen glänzten im Schein der Kronleuchter und seine Haltung war steifer als sonst, und zwar, als würde er etwas zurückhalten, das nur schwer zu bändigen war. »Mr. Thorn hat Sie eingeladen«, sagte er ohne Begrüßung. »Als Gast.« Ich blieb wie angewurzelt stehen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Was? Ich bin Kellner. Ich darf die Gäste nicht berühren, nicht ansehen.« »Heute Abend gelten andere Regeln«, erwiderte Ravenwood kühl. »Sie sind eingeladen, nicht als Angestellter, sondern als Teilnehmer. Die Einladung wurde ausgesprochen. Eine Ablehnung wäre unklug.« »Ich möchte das nicht«, stammelte ich. »Ich halte mich an die Regeln. Ich habe sie nicht. Ich...« »Sie haben Regel Nummer 1 gebrochen«, schnitt er mir das Wort ab. »Und Mr. Thorn hat das nicht vergessen. Er hat einen Geschmack für Sie entwickelt. Ihre Furcht ist besonders, subtil, reif und einzigartig.« Sein Lächeln war schmal und schneidend wie ein Rasiermesser. »Wenn Sie ablehnen, wird er enttäuscht sein. Enttäuschung kann gefährlich sein.« Ich hätte weglaufen sollen. Ich hätte den Rückspiegel meines alten Hondas sehen, den Motor starten und dieses verfluchte Viertel für immer verlassen sollen. Doch ich wusste bereits, was passiert, wenn man sich dem Einfluss von Ravenwoods Fine Dining entziehen will. Es war kein gewöhnlicher Arbeitsplatz. Es war ein Vertrag, ein Band. Und ich war längst verstrickt. Also nickte ich. Langsam. Zaghaft. Mein Körper war kalt, obwohl ich schwitzte. Ravenwood trat zur Seite und ließ mich eintreten. Silas erwartete mich bereits mit einer silbernen Schale in den Händen. Darauf lag eine neue Uniform. Diesmal keine Dienstkleidung. Es war ein schwarzer Anzug, perfekt geschnitten, aus einem Stoff, der bei jedem Lichtwechsel die Farbe leicht zu verändern schien. Fast lebendig. Ich zog ihn an. Die Kleidung schmiegte sich wie eine zweite Haut an meinen Körper. Und dann trat ich hinaus in den Speisesaal, nicht als Kellner, sondern als Gast. Und ich wusste, dass ich mich damit auf ein Spiel eingelassen hatte, dessen Regeln nicht ich bestimmte. Mr. Thorn wartete bereits an seinem Tisch. Er sah heute anders aus. Menschlicher. Die Konturen seines Gesichts waren klarer, seine Arme proportionierter. Doch es war nur Fassade. Etwas an ihm blieb falsch. Wie ein Spiegelbild, das sich leicht versetzt bewegt. Er trug einen Anzug, teurer als jeder, den ich George je gesehen hatte. Doch der Stoff schien kein Licht zu reflektieren. Er sog es auf, verschlang es. »Bitte, nehmen Sie Platz«, sagte er. Seine Stimme war mehrstimmig, ein Chor aus Tönen, die sich überlagerten. Ich setzte mich ihm gegenüber. Mein Blick blieb auf dem Tisch. Die Tischdecke war weiß, aber sie pulsierte leicht, als würde sie atmen. »Sie dürfen mich ansehen«, sagte er sanft. »Für heute Nacht sind die Regeln aufgehoben. Nur zwischen uns.« Langsam hob ich den Blick und sah ihn an. Seine Augen waren wie schwarze Löcher. Tief, endlos. Sie verschluckten jeden Gedanken, jedes Gefühl, und doch spiegelten sie mein Innerstes zurück. Ich fühlte mich nackt, seziert, zerlegt in Erinnerungen, die ich längst vergessen hatte. »Erzählen Sie mir von sich«, sagte Mr. Thorn, »vor allem von Ihren Ängsten.« Ich wollte den Mund öffnen, aber es kam kein Ton heraus. Mein Hals war wie zugeschnürt, er beugte sich näher. »Jeder Mensch fürchtet etwas. Den Tod, das Versagen, die Einsamkeit oder die Dunkelheit. Ein Zittern durchlief meinen Körper. Sie erinnern sich noch an den Brunnen. Nicht wahr? Fuhr er fort. 5 Jahre alt. Klein. Verängstigt. Niemand kam. Niemand hörte sie. Nur die Kälte. Die Enge. Die Dunkelheit. Ich sah die Bilder wieder. Ich roch die feuchte Erde. Ich hörte mein eigenes Kinderschreien, das in der Tiefe verhallte. Sie hatten Angst zu sterben, flüsterte Mr. Thorn. Aber noch mehr fürchteten sie, vergessen zu werden. Tränen stiegen mir in die Augen. Ungewollt, unaufhaltsam. Diese Angst ist kostbar, sagte er, und ich werde sie genießen. Ich versuchte aufzustehen, aber meine Beine gehorchten mir nicht. Etwas Unsichtbares hielt mich am Platz. »Unsere Konversation ist noch nicht beendet«, murmelte er. »Ich habe kaum gekostet.« Er beugte sich vor. Ich spürte keine Berührung, nur Gedanken, die sich wie Tentakel um meinen Geist wickelten. Er wühlte in meinem Verstand, holte Erinnerungen hervor, die ich verdrängt hatte. Peinliche Kindheitsmomente, tiefsitzende Schuldgefühle, unerklärliche Ängste, all das wurde hervorgezogen, seziert, gekostet. Ich weinte und er lächelte. Stunden vergingen. Oder vielleicht waren es nur Minuten, die sich wie Ewigkeiten anfühlten. Irgendwann ließ der Druck nach. Mein Kopf war leer. Meine Gedanken zerzaust wie nach einem Sturm. »Sie dürfen gehen«, sagte Mr. Thorn schließlich, »aber wir sehen uns bald wieder.« Ich taumelte in die Küche. Clara wartete bereits mit einem neuen Glas blauer Flüssigkeit. Ich zögerte keinen Moment. Ich trank. Es brannte wie Eis in meiner Kehle, doch es brachte Klarheit, Kontrolle und zumindest einen Hauch von Würde zurück. »Was will er von mir?«, fragte ich heiser. Claras Blick war mitleidig. Dasselbe wie sie alle. Nahrung. Doch er bevorzugt eine bestimmte Geschmacksrichtung. »Furcht«, flüsterte ich. »Deine ganz persönliche Furcht. Du bist für ihn ein Festmahl.« Ich schwieg. In dieser Nacht, als ich nach Hause ging, fand ich einen kleinen Fleck schwarzer Flüssigkeit vor meinem Motelzimmer. Und als ich die Tür öffnete, war alles in meinem Zimmer ein paar Zentimeter verschoben. Mein Bett, mein Stuhl, meine Zahnbürste. Eine stumme, eindringliche Botschaft. Mr. Thorn war hier gewesen und er war noch lange nicht satt. Ich hielt 3 weitere Nächte durch, in denen ich arbeitete wie ein Schatten. Leise, effizient, ohne einen Ton zu viel, ohne einen Blick zu weit. Ich mied die Nähe zu Mr. Thorn, wich ihm in jeder Hinsicht aus. Doch auch wenn ich ihm nicht in die Augen sah, spürte ich ihn immer. Seine Präsenz war wie Nebel, der sich in jede Pore meines Bewusstseins legte. Kalt, feucht, durchdringend. Clara versorgte mich regelmäßig mit kleinen blauen Fiolen, die sie stets aus der Jackentasche ihres makellos gebügelten Kellnerinnenrocks zog. Sie sagte nie, was genau darin war, aber ich trank sie, wenn die Realität in der Küche zu flackern begann oder wenn das Flüstern in meinem Kopf zu laut wurde. Am 10. Abend geschah es. Es war kurz nach 3 Uhr. Ich hatte gerade einen Stapel leerer Gläser in die Küche gebracht und wollte zurück in den Speisesaal, als etwas Undefinierbares mich ins Straucheln brachte. Ich stolperte. Mein Fuß hatte etwas gestreift, das unter dem Tisch hervorlugte. Ein Tentakel? Ein Schweif? Ich weiß es bis heute nicht. Das Tablett rutschte mir aus den Händen. Gläser zerbrachen auf dem Boden. Der Lärm hallte durch den stillen Raum wie ein Schrei in einer Grabkammer. Ich taumelte rückwärts und fiel durch eine Tür, die ich vorher nie bemerkt hatte. Ich wusste sofort, wo ich war. Der Keller. Ich war durch Regel Nummer 4 gefallen. Und mir wurde mit jeder Faser meines Körpers bewusst, dass es kein Zurück mehr gab. Eine schmale Treppe führte hinab, eingesäumt von feuchten Steinwänden, in die seltsame Runen eingeritzt waren. Das Licht war schwach, flackernd, wie Kerzenschein. Aber ich konnte keine Kerzen sehen. Der Geruch war beißend. Räucherwerk, Blut und etwas Verbranntes. Ich sollte umkehren, ich wusste es. Doch mein Körper bewegte sich weiter. Stufe um Stufe, wie ferngesteuert. Die Geräusche wurden lauter. Ein rhythmisches Murmeln. Kein Singsang, sondern ein dunkles, grollendes Flüstern. Als ob viele Stimmen gleichzeitig ein uraltes Gebet rezitierten. Dazwischen schmatzende Laute, das Knacken von Gelenken und ein hohes Wimmern, das mir die Nackenhaare aufstellte. Unten angekommen öffnete sich der Raum. Der Keller war nicht einfach nur ein Raum, er war eine Kathedrale des Unnatürlichen. So groß, dass es physikalisch unmöglich war, ihn unter dem Restaurant unterzubringen. An der Decke schwebten Hunderte von Lichtern. Keine Lampen, sondern kleine, lebende Wesen, die sanft pulsierend flogen wie glühende Quallen. Im Zentrum befand sich eine Grube. Groß, rund, tief. Aus ihr drang ein dunkles Grollen, das nicht wie ein Geräusch, sondern wie ein Gefühl durch meine Knochen vibrierte. Darum herum standen Gestalten. In Roben. Dutzende von ihnen. Manche menschlich, andere nicht. Unter den Kapuzen bewegten sich Schatten, Augen, Tentakel, Klauen. Keine Stimme gehörte eindeutig zu einem Körper. Sie sangen, beschworen, führten ein uraltes Ritual durch, das älter war als jede Religion. Und über der Grube schwebte ein Mensch. Ein Mann, gefesselt in schlangenartigen Seilen, die sich bewegten wie lebendig. Sein Gesicht war verzerrt vor Angst. Er trug einen teuren Anzug, der nun blutverschmiert und zerrissen war. Ein Knebel dämpfte seine Schreie. Seine Augen flehten. Ich konnte nicht atmen. Dann ein Geräusch. Ich war nicht mehr allein. Die Kapuzengestalten hatten mich bemerkt. Langsam drehten sich dutzende Köpfe zu mir. Manche hatten keine Augen, andere zu viele. Ihre Bewegungen waren nicht synchron, sondern wie bei einer Ansammlung von Marionetten, die von verschiedenen Puppenspielern geführt wurden. Der Gesang verstummte. Und aus der Grube erhob sich etwas. Ich finde bis heute keine Worte, um es zu beschreiben. Es war keine Kreatur. Es war ein Sammelbecken des Grauens. Eine Ansammlung von Gliedmaßen, Mäulern, Augen und anderen Dingen, die sich bewegten wie Schlangen im Wasser. In der Mitte ein riesiger Schlund, in dem sich Reihen über Reihen von nadelartigen Zähnen drehten wie ein Fleischwolf. Ich erstarrte. Mein Körper wollte fliehen, doch meine Beine gehorchten nicht. Erst als ein Flügel oder etwas Ähnliches über mich hinwegfegte, erwachte ich aus meiner Lähmung. Ich rannte. Ich stolperte die Treppen hoch, riss die Tür auf und stürmte in den Speisesaal, in dem die Gäste noch immer in völliger Ruhe speisten, als wäre nichts geschehen. Silas sah mich. Zum ersten Mal entgleiste seine Miene. Ich rannte weiter, durch die Küche, hinaus in die Nacht. Die Tür schlug hinter mir zu, als hätte sie mich ausgespuckt. Ich erreichte meinen Honda mit zitternden Händen, öffnete die Tür, startete den Motor. Mein Herz schlug wie ein Vorschlaghammer. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch wach war oder bereits träumte. Doch der Schmerz in meiner Brust war echt. Und das Bild des Mannes, der über der Grube schwebte, ließ mich nicht los. Als ich in mein Motelzimmer zurückkehrte, war mir klar, ich hatte zu viel gesehen. Ich hatte gegen Regel Nummer 4 verstoßen. Und Ravenwood verzieh nicht. Ich kehrte nie wirklich zurück in mein Motelzimmer. Mein Körper mag sich hingelegt haben, meine Augen mögen sich irgendwann geschlossen haben, doch mein Geist blieb wach, gefangen in Bildern, die sich wie Dornen in meine Erinnerung gebohrt hatten. Die Roben, der gefesselte Mann, die Kreatur aus der Grube und die Art, wie sich alle umgedreht hatten, als hätten sie schon lange gewusst, dass ich kommen würde. Als ich am nächsten Morgen erwachte, wenn man das Erwachen nennen konnte, lag ein Brief auf dem Nachttisch. Ich wusste genau, dass er vorher nicht dort gelegen hatte. Das Papier war dick, von altmodischer Struktur. Mein Name stand darauf, in jener eleganten Handschrift, die ich nur aus einer einzigen Quelle kannte.
Ich öffnete den Umschlag mit zitternden Fingern. Sie haben Regel Nummer 4 gebrochen. Es gibt Konsequenzen, doch wir sind nicht unvernünftig. Kehren Sie zurück und alles wird vergeben. Verweigern Sie sich und wir werden einfordern, was Sie uns schulden. Ihr Dienst beginnt um 10 Uhr abends. Pünktlichkeit wird erwartet. R. Am unteren Rand stand eine Adresse. Meine aktuelle Motel-Adresse. Ich war 3 Bundesstaaten entfernt. Ich hatte mich noch in derselben Nacht ins Auto gesetzt, mein gesamtes Hab und Gut, eine Reisetasche, eine Jacke und mein Spargeld, eingepackt und war gefahren. Stundenlang. Immer weiter. Keine Pausen. Nur Tankstops. Ich hatte mein Handy aus dem Fenster geworfen, meine Route nicht dokumentiert, keine Kreditkarte benutzt. Ich war verschwunden, so gut es eben ging. Und doch hatten sie mich gefunden. Innerhalb weniger Stunden. Sie hatten nicht einmal gesucht. Sie wussten es einfach. Ich starrte auf die Nachricht in meiner Hand. Sie zitterte nicht, wie man es erwarten würde. Ich zitterte nicht. Ich war nicht mehr fähig zu zittern. Denn in mir war nur noch Leere. Als der Abend kam und die Uhr 9:30 schlug, saß ich wieder im Auto. Ich fuhr. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich nicht wusste, was sonst geschehen würde. Ich hatte Dinge gesehen, die sich jenseits der menschlichen Vorstellungskraft bewegten. Ich hatte Regeln gebrochen und ich hatte gespürt, was sie unter dem Restaurant verborgen hielten. Als ich um 9:45 Uhr auf den Parkplatz von Ravenwoods Fine Dining fuhr, wartete Mr. Ravenwood bereits am Eingang. Er trug keine Maske der Höflichkeit mehr, kein falsches Lächeln. Nur diese unheimliche Ruhe, die etwas noch Schlimmeres ankündigte. »Eine weise Entscheidung«, sagte er, als er mir die Uniform überreichte. Ich betrachtete sie. Sie war frisch gereinigt, makellos, wie neu. Doch an der Innenseite der Weste haftete ein kleiner dunkler Fleck, kaum sichtbar. Aber ich wusste, dass er von mir war. »Mr. Thorne war enttäuscht«, fügte Ravenwood hinzu. »Er hat ein besonderes Interesse an ihrer Furcht entwickelt. Ihr Versuch, sich zu entziehen, hat sie nur verfeinert. Gewürzt, könnte man sagen.« Ich sagte nichts. In meinem Inneren tobte ein Sturm, aber mein Gesicht blieb leer. Ich zog mich um. Ich trat in den Speisesaal. Ich arbeitete. Und so vergingen weitere 3 Wochen. 3 Wochen, in denen ich mich selbst nicht mehr im Spiegel erkannte. Ich sah aus wie ich. Aber da war etwas in meinen Augen. Eine Müdigkeit, die tiefer ging als Erschöpfung. Eine Resignation, die mit jedem weiteren Abend wuchs. Mr. Thorne ließ mich nie ganz in Ruhe. Einmal pro Woche bat er um meine Anwesenheit. Nicht als Kellner, sondern als Gesprächspartner. Als Buffet. Er sog sich durch meine Erinnerungen, kostete meine Ängste wie ein Weinsommelier, kommentierte die Tiefe meiner Panik, die Reife meiner Schuld. Ich hatte gelernt, mich zu ergeben. Je mehr man sich wehrte, desto mehr genoss er es. Clara gab mir weiterhin die blauen Fiolen. Manchmal streichelte sie mir den Arm, wenn sie mir eine reichte. Doch selbst ihre Berührungen fühlten sich fremd an, wie durch einen dicken Schleier. Ich fragte sie eines Abends, warum sie noch da war, warum sie nicht versuchte zu fliehen. Sie sah mich nur an und sagte, manche Verträge können nicht gebrochen werden. In der Nacht zum 24. Tag war etwas anders. Der Saal war voller als sonst. Neue Gäste, die ich noch nie gesehen hatte, füllten die Tische. Wesen, deren Formen mein Verstand nicht erfassen konnte. Einige von ihnen existierten nur teilweise in unserer Realität, flackerten, flimmerten, verschwanden und erschienen wieder. Andere waren zu groß für den Raum und duckten sich unter die Decke, als sei der gesamte Bau ihnen untertan. »Was ist heute los?«, fragte ich Clara in der Küche. Sie war blass, noch bleicher als sonst. »Das Fest«, flüsterte sie. »Es findet nur einmal im Jahr statt. Was für ein Fest. Was für«, sie schüttelte den Kopf. »Halt dich einfach an die Regeln. Heute mehr denn je.« Die Spannung in der Luft war greifbar, elektrisch. Die Kerzen flackerten ohne Grund. Die Spiegel warfen keine korrekten Bilder mehr zurück. Aus den Fenstern blickte man in leere Gassen, die es nicht geben sollte. Um Mitternacht schlug ein Gong, laut, schwer, kein Klang, ein Beben. Die Gäste verstummten, alles wurde still. Mr. Ravenwood trat aus seinem Büro, doch er sah anders aus, größer, seine Haut grünlich schimmernd. Die schwarzen Augen leuchteten schwach, als wären sie mit Glut gefüllt. Er trug eine zeremonielle Robe, bestickt mit Symbolen, die sich zu bewegen schienen. »Der Zeitpunkt des Festmahls ist gekommen«, rief er. »Unsere Gabe ist vorbereitet. Begebt euch in die Kammer.« Die Kellertür stand offen. Ich erstarrte. Mr. Ravenwood wandte sich mir zu. »Du wirst heute helfen. Aber Regel Nummer 4«, flüsterte ich. »Sie ist für heute Nacht aufgehoben«, sagte er. »Du wirst gebraucht.« Silas überreichte mir ein goldenes Tablett, darauf ein Kristallkelch mit dunkler, pulsierender Flüssigkeit. »Kein Tropfen darf verschüttet werden«, sagte er. »Was auch immer du siehst, was auch immer du hörst, bleib ruhig. Die Folgen einer Störung wären katastrophal.« Mit zitternden Händen nahm ich das Tablett, und dann folgte ich den anderen in die Tiefe. Die Treppe schien länger als beim letzten Mal. Die Geräusche fremder Stimmen, das Surren, Knarren, Flüstern wurden lauter. Als ich die Kammer betrat, verschlug es mir erneut den Atem. Sie hatte sich verändert. Dekorationen hingen in der Luft, seltsame Leuchtpunkte wie fremde Sternbilder, Stoffbahnen aus etwas, das aussah wie lebendiges Fleisch, pulsierend, warm. Auf dem Gitter über der Grube stand ein Altar, darauf ein Mann. Nicht derselbe wie zuvor, aber genauso gefesselt, geknebelt, edel gekleidet. Die Kleidung nun zerrissen, das Gesicht gezeichnet von Angst und Verzweiflung. »Dies ist Harold Whitmore«, rief Mr. Ravenwood, »ein Mann, der Welten verletzt hat, der durch Gier Portale öffnete, der gewarnt wurde und lachte. Heute wird er uns dienen, nicht durch seinen Tod, sondern durch seine Essenz.« Ich stand mit dem Kelch am Rand der Menge, und ich wusste, heute Nacht wird etwas geschehen, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt.
Ich stand da, mitten unter Gestalten, die nur teilweise menschlich waren, und hielt den Kelch mit beiden Händen fest, obwohl meine Finger bebten. Die Flüssigkeit darin pulsierte wie lebendig. Sie schlug im Takt meines Herzschlags, wurde dunkler, je näher ich dem Altar kam. Ich wagte es nicht zu blinzeln, geschweige denn zu sprechen. Um mich herum standen Dutzende Wesen, einige in Roben, andere nackt, wenn man das so nennen konnte. Ihre Haut war rau, schleimig, schuppig oder durchsichtig. Manche hatten keine Gesichter, andere zu viele. In der Mitte, Harold Whitmore. Gefesselt auf dem Altar, die Augen weit aufgerissen, schweißnass. Er wimmerte durch den Knebel, seine Bewegungen waren panisch, aber zwecklos. Die Fesseln waren lebendig, sie zogen sich bei jedem Sträuben enger zusammen. Mr. Ravenwood erhob die Hände. In einer Sprache, die ich nicht verstand, begann er zu sprechen. Kein Laut war vertraut, aber jeder bohrte sich wie ein Splitter in mein Ohr. Die Wände der Kammer bebten. Der Altar begann zu leuchten. Nicht mit Licht, sondern mit Emotion. Furcht, Reue, Wut. Harolds Gefühle wurden sichtbar. Zuerst als feine Nebel, dann als flackernde Farben. Rot für Panik, blau für Schuld, grün für Angst. Sie stiegen aus seiner Brust empor, sammelten sich über ihm, wurden geformt zu wolkenartigen Gebilden. Die Wesen bewegten sich vorwärts. Einige atmeten die Farben ein, andere ließen sie durch tentakelartige Gliedmaßen in sich fließen. Wieder andere tranken sie mit schmatzenden Mäulern, die sich öffneten, wo zuvor keine gewesen waren. Ich war gelähmt vor Schrecken und zugleich fasziniert. Es war ein Bankett der Gefühle. Ein Festmahl aus Seelenzuständen. Dann spürte ich eine Präsenz neben mir. Mr. Thorn. Er hatte sich nicht angekündigt, nicht gesprochen. Er war einfach da. Seine Gestalt war noch amorpher als sonst. Wie ein Schatten, der sich selbst vergisst. Doch seine Stimme drang in meinen Kopf wie Öl durch Stoff. Der Kelch, flüsterte er. Er ist für mich. Ich hob das Tablett mit zitternden Händen. Ein Tropfen deiner Angst ist darin, sagte er, gesammelt über Wochen, veredelt durch Widerstand. Er nahm den Kelch, hob ihn in einer Geste, die einem Trinkspruch ähnelte, und trank. Sein Körper begann zu leuchten, blau, wie die Fiolen, wie mein Blut, wenn es gereinigt wurde. Ich fühlte mich leerer. Ein Stück von mir war in ihn übergegangen. Dann geschah es. Ein Knall. Laut. Grell. Die Kammer erbebte. Ein weiteres Mal. Licht durchbrach das Unnatürliche. Nicht das warme Leuchten der Rituale, sondern grelles, technisches Licht. Weiß. Hart. Menschlich. Gestalten in schwarzer Rüstung stürmten die Kammer. Bewaffnet. Maskiert. Ihre Kleidung war mit einem Symbol versehen, das ich nicht kannte. Ein Kreis, durchzogen von Linien, die an Adern erinnerten. »Abteilung für extradimensionale Eindämmung«, rief eine Frau mit verstärkter Stimme. »Alle menschlichen Mitarbeiter, niederlegen alle Entitäten, Rückzug in eure Ursprungsdimension.« Panik. Reaktionen. Einige Wesen lösten sich in Luft auf. Andere schrien, einige griffen an. Ihre Körper verwandelten sich in Kampfgestalten, Klauen, Tentakel, Feuer, Schatten. Ein Krieg entbrannte. Mr. Ravenwood erschien an der Seite des Altars, größer als je zuvor. Seine Haut war nun grünlich schimmernd, mit schwarzen Adern durchzogen. Seine Stimme war donnernd. »Ihr habt kein Recht. Dieses Haus steht unter dem Schutz des 7. Paktes.« Die Agentin konterte. Der Pakt wurde gebrochen, als ihr Menschen gezielt als emotionale Quelle manipuliert habt. Harold Whitmore hat Beschwerde eingereicht. Ich erstarrte. Harold hatte sich erinnert? Mr. Ravenwood hatte gesagt, sie würden vergessen. Ein Agent packte meinen Arm. Mensch, komm mit. Doch etwas griff mich von hinten, umklammerte mich wie ein Schraubstock. Silas. Sein Körper war nun entstellt, langgezogen, unmenschlich. Seine Arme wandten sich wie Schlingen um meinen Oberkörper. »Er bleibt hier«, fauchte er. »Er gehört zu uns.« Was folgte, war Chaos. Kämpfe, Schreie, Geräusche, die nichts mit dieser Welt zu tun hatten. Die Agenten setzten Geräte ein, die mit Licht arbeiteten, das Dinge auflöste. Wesen verschwanden. Manche explodierten, andere schrumpften und flohen durch Risse in der Luft. Silas zog mich zum Kellereingang. »Regel Nummer 5«, zischte er. »Es ist fast 4:05. Wenn du dann hier bist, gehörst du den anderen.« Ich kämpfte, traf ihn mit einem Ellbogen. Er heulte auf, lockerte den Griff. Ein Lichtstrahl traf ihn in die Seite. Er schrie, ein Ton wie zerreißendes Metall, und ließ los. Ich rannte. Ein Agent half mir, zog mich die Treppe hinauf. Wir rannten durch den Speisesaal, der in Flammen stand. Schattenwesen flohen durch Wände, Fenster barsten. Der Kronleuchter lag zersplittert am Boden. Doch dann wieder diese Präsenz. Vor der Tür erschien Mr. Thorn. Sein Körper flackerte wie Feuer im Nebel. »Er gehört mir«, sagte er. Die Agentin neben mir hielt sich die Ohren zu, als seine Stimme erklang. Sie zitterte. Blut lief ihr aus der Nase. Ich blieb stehen, starrte ihn an. »Nicht mehr«, sagte ich. Er lachte. Ein Geräusch, das nur in Albträumen existieren kann. Mut schmeckt bitter. Aber ich werde lernen, ihn zu mögen. Ich trat vor, trat durch ihn hindurch, und er zerfiel. Wie Rauch. wie Schatten bei Sonnenlicht. Ein letzter Schrei, dann war er fort. Die Agenten zogen mich aus dem Gebäude. »Was passiert jetzt?«, fragte ich. Die Frau sah auf ihre Uhr. »Noch 3 Minuten. Dann schließen wir das Portal. Das Restaurant wird verschwinden.« Ich nickte. Doch tief in mir wusste ich, nichts verschwindet wirklich. Die letzten Wesen flohen, manche fliegend, manche kriechend. 2 Agenten trugen Mr. Ravenwood, der nun wieder menschlicher aussah, in Ketten. »Ihr versteht nicht, was ihr zerstört«, flüsterte er. Ich verstand genug. Um 4:05 Uhr schloss sich die Dimension. Ein letzter Lichtblitz. Ein leeres Grundstück. Keine Spur vom Restaurant. Aber in meinem Kopf brannte es weiter. Nach dem Zusammenbruch der Dimension blieb nur ein leerer Platz zurück. Kein Fundament, keine Mauerreste, kein Staub. Nur nackte Erde, still dampfend unter der Morgensonne. Es war, als hätte Ravenwoods Fine Dining nie existiert. Doch ich wusste es besser. Ich trug den Beweis unter meiner Haut, in meinem Geist und vielleicht auch in meiner Seele, falls von ihr noch etwas übrig war. Die Agenten der Abteilung für extradimensionale Eindämmung, die DEE, nahmen mich mit. Sie nannten es medizinische Nachsorge und psychologische Stabilisierung. Ich nannte es das, was es war. Eine Prüfung, ob ich noch ein Mensch war. Eine Frau namens Dr. Amanda Willis führte die Untersuchungen. Sie war freundlich, aber sachlich. Ihre Hände zitterten nie, selbst nicht, als sie mir erklärte, was mit mir geschehen war. »Die gute Nachricht ist«, sagte sie, während sie mit einem merkwürdigen Gerät über meine Stirn fuhr, »Ihre Verbindung zur Dimension ist dabei, sich langsam zu lösen. Die schlechte Nachricht, einige Effekte sind dauerhaft.« Ich starrte sie an. »Welche Effekte?« Sie zögerte. Das war neu bei ihr. »Erhöhte Wahrnehmung«, sagte sie schließlich. »Sie werden Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wesen, die nur teilweise hier sind. Risse, Schatten, außerdem emotionale Empfindlichkeit. Sie werden Gefühle anderer spüren, manchmal sehr intensiv.« »Und Mr. Thorne?« fragte ich mit trockener Kehle. Ein weiteres Zögern. »Wesen wie er können sich an bestimmte Menschen binden, nicht körperlich, aber geistig. Er hat sie gefunden, er hat von ihnen gekostet. Das schafft eine Verbindung.« »Kann er mir noch schaden?« fragte ich leise. »Nicht körperlich«, sagte sie, »aber psychologisch?« »Ja, Sie kennen seine Stimme, seine Präsenz. Wenn er sich zeigt, wird er das nutzen.« Mir wurde übel. Ich wollte weinen, schreien, weglaufen, doch ich konnte nur still nicken. Die DEAAE bot mir eine Wahl. Entweder Aufnahme ins Schutzprogramm, ein neues Leben, mit neuem Namen, an einem sicheren Ort, permanente Überwachung, Medikamente, eine sterile Existenz oder Rückkehr in mein altes Leben, mit gewissen Hilfsmitteln, ein paar magischen Schutzzeichen an Türrahmen, einer täglichen Dosis blauer Flüssigkeit und Anweisungen, wie ich mich schützen konnte, wenn ich klug genug war, es auch zu tun. Ich wählte das Zweite. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, für immer unter ihrer Kontrolle zu stehen. Ich hatte genug Zeit in einem goldenen Käfig verbracht. Einige Monate vergingen. Ich zog in eine neue Stadt, fand eine einfache Wohnung, keine Spiegel, keine alten Bücher, kein Fernsehen nach Mitternacht. Ich nahm meine Medizin. Ich lernte, wann ich einen Raum betreten und wann ich besser draußen bleiben sollte. Ich nahm einen Job in einem ganz normalen Restaurant an und für eine Weile ging es mir gut. Aber jede Nacht, wenn die Welt still wurde, wenn der Mond wie ein blinder Beobachter am Himmel stand, spürte ich ihn. Mr. Thorne. Zuerst nur in Träumen, dann als Schatten in Fenstern, als kalter Hauch über meiner Haut. Manchmal war da eine Spur schwarzer Flüssigkeit auf meinem Fensterbrett. Manchmal roch ich den metallischen Duft seines Blickes in der Luft. Ich wusste, er war nicht fort. Eines Nachts, sechs Monate nach der Schließung von Ravenwoods, fand ich einen Umschlag unter meiner Tür. Darin ein Blatt Papier, beschrieben mit jener makellosen Handschrift. Die große Wiedereröffnung von Ravenwoods Fine Dining, neue Adresse, 0666 Willowwood Lane. Eröffnungsnacht, nächster Vollmond. Ihre Anwesenheit ist ausdrücklich erwünscht. Ihre Position wartet. Die Regeln bleiben dieselben. A. Am unteren Rand ein Nachsatz. P.S. Mr. Thorne vermisst ihre ganz besondere Geschmacksnote. Er findet ihre Versuche, ein normales Leben zu führen, herrlich naiv. Ich zerknüllte den Zettel, warf ihn in den Müll, rieb die Schutzzeichen an meinen Türrahmen mit neuer blauer Kreide nach. Ich nahm zwei Dosen der Medizin und dann schlief ich ein. Ich träumte. Vom neuen Restaurant. Größer, eleganter, tiefer in der Wirklichkeit verwurzelt und doch losgelöst von jeder Logik. Ich servierte wieder, reichte Kelche, die sich bewegten, reinigte Teller, die flüsterten. Und in der Ecke saß Mr. Thorne mit einem Glas blauer Flüssigkeit in der Hand, erhob es zum Gruß. Ich hörte seine Stimme in meinem Kopf. Du bist nie gegangen. Du bist Teil von uns. Du bist auf der Karte. Ich erwachte. Mein Herz raste. Schweiß klebte mein Hemd an den Körper. Auf meinem Nachttisch lag eine Uniform. Weißes Hemd, schwarze Weste. Perfekt gebügelt. Und darauf ein Namensschild. Es trug nur ein Wort. Gebunden. Ich würde dir gerne sagen, dass ich sie verbrannt habe. Dass ich die DEE verständigt habe. Dass ich mich gewehrt habe. Aber ich kann nicht lügen. Ich habe sie in den Schrank gehängt. Dort hängt sie noch. Denn ich weiß, tief in mir, einmal Kellner im Reich der Schatten, immer Teil der Speisekarte.
Und Mr. Thorne ist immer, immer hungrig.